Und kommen jetzt zur Predigt. Die Urlaubszeit ist für die meisten von uns vorbei. Sogar für Olli, der Lehrer. Okay, außer die Studenten. Die haben das halbe Jahr frei, ne? Naja. Ich war mit meinem Sohn ein paar Tage am Gardasee und zuvor waren wir noch bei einer alten Freundin. Ich habe von Berufswegen mit Datenschutz ein bisschen zu tun, vielleicht hast du mal was von der DSGVO gehört. Deswegen werde ich ihren Namen nicht nennen, da ich keine Einverständniserklärung von ihr habe. Aber sie heißt Jana T. Und die Älteren von euch, oder die schon länger in der Gemeinde ist, die kennen sie noch. Sie war in München, in Berlin, später in Wien. Die wohnt jetzt an der deutsch-österreichischen Grenze, ist dort Ärztin. Und ja, wir waren ein paar Tage bei ihr und danach waren wir am Gardasee. Und ja, seit einer Woche ist ja wieder Schule, ich arbeite wieder. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber spätestens am zweiten Arbeitstag frage ich mich, was war mit Urlaub nochmal? Naja, okay, wir fangen heute, ich glaube heute das erste Mal wieder, ich war letzte Woche noch nicht da, wieder mit der Apostelgeschichte machen wir wieder weiter. Haben wir ja vor den Ferien begonnen. Während der Ferienzeit wurden ja andere Themen gepredigt und jetzt geht es wieder weiter mit der Apostelgeschichte. Wenn ich mich nicht täusche, dann sind wir bei Apostelgeschichte 13 und 14. Jedenfalls habe ich das vorbereitet. Und zwar, die Apostelgeschichte ist von Lukas geschrieben worden, einem Arzt, der hat ja auch ein Evangelium geschrieben. Und Lukas ist der einzige nicht-jüdische Autor in der Bibel. Das Evangelium ist auch die Apostelgeschichte an einen hochverehrten Theophilus geschrieben. Das lässt also ein möglicher Grund dieses Evangeliums und der Apostelgeschichte, dieser Theophilus, dieser hochverehrte, das lässt auf einen offiziellen Titel, könnte das hinweisen. Eventuell, diese Theorie habe ich mir nicht ausgedacht, die habe ich selber gehört, aber ich finde, sie hat einiges. Eventuell ist da ein Richter oder ein Anwalt, der Paulus in Rom bei seinem Prozess, bei seiner Verhandlung vertreten sollte. Es fällt auf, wie deutlich hervorgehoben wird, dass Christentum keine neue Religion ist, sondern quasi die Fortsetzung des von Rom anerkannten Judentums ist. Es wird betont, die Verfolgung geht immer von den Juden aus. Es wird sehr positiv über römische Personen berichtet, insbesondere auch Soldaten, wie positiv diese dem Christentum gegenüber stehen und reagieren. Und sobald Paulus die Bühne betritt, geht's nur noch um ihn. Natürlich haben auch andere Apostel Missionsreisen gemacht, das wissen wir. Aber hier ist eben der Fokus auf Paulus. Und das könnte darauf hindeuten, dass es eben ganz speziell um seine Situation geht. Die Apostelgeschichte endet, als Paulus in Gefangenschaft in Rom auf seinen Prozess wartet. Überliefert ist, dass er freikam von dieser Gefangenschaft und später noch bis Spanien reiste, um dann noch später ein weiteres Mal in Rom verhaftet zu werden und schließlich zeitnah mit Petrus in Rom durch Kaiser Nero im circa im Jahr 64, 65 hingerichtet wurde. Nun, heute haben wir es mit Paulus erster Missionsreise zu tun. Genau, hier sehen wir die erste Missionsreise von Paulus und Barnabas. Begonnen haben sie in Antiochia, hier hat die Missionsreise begonnen, in Antiochia. Dann sind sie die relativ kurze Strecke nach Seleucia gelaufen. Dann ging es mit dem Schiff nach Salamis, zu Fuß nach Paphos und dann da oben weiter. Aber die Stationen da kommen wir jetzt noch hin. Das ist die erste Missionsreise von Paulus und Barnabas. Jesus hat ja zu Paulus gesagt, als er bekehrt wurde, er ist sein auserwähltes Werkzeug, was er zu den Heiden schickt. Das war 15 Jahre vor dieser Missionsreise. Hast du vielleicht auch schon mal das Gefühl gehabt, Gott hat zu dir gesagt, dass er mit dir etwas vorhat, was Besonderes vorhat. Und dann ist erst nichts passiert und es ist schon ganz schön lange her. Gib den Glauben nicht auf. Es hat 15 Jahre gedauert, bis Paulus tatsächlich auf Missionsreise ging. Das sind circa 1800 Kilometer zu Land und zu Wasser in circa 2 Jahren im Jahre 46 nach Christus. Reisen war damals sehr anstrengend und gefährlich. An Land, auf dem Meer, Wetter, Sturm, Schiffbruch. An Land circa 30 bis 40 Kilometer pro Tag zu Fuß. Du kannst dir vorstellen, das ist körperlich anstrengend. Du musstest gesund sein, du musstest fit sein, um das überhaupt zu schaffen. Du konntest nur wenig Gepäck mitschleppen. Wir haben eine Ahnung davon, was die Leute damals so mitgenommen haben, als Jesus die zwölf aussendet und ihnen sagt, was sie nicht mitnehmen sollen. Nämlich Geld im Gürtel, keine Reisetasche, kein zweites Hemd, keine Sandalen, kein Stab. Da du wenig Gepäck mitnehmen konntest, musstest du zwingend Geld dabei haben. Das wiederum lockt Räuber an. Bootfahren, Schifffahren war natürlich auch sehr gefährlich. Wir wissen, Paulus hat Schiffbrüche erlitten. Eine Frage an die Bibelkundigen unter uns. Weiß jemand von euch, von wie vielen Schiffbrüchen von Paulus wir aufgrund der Bibel wissen? Drei? Warum drei? Korintherbrief. Okay. In der Apostelgeschichte gibt es auch noch einen Schiffbruch, nicht wahr? Auf der Reise nach Rom. Nun, wann ist der Korintherbrief geschrieben worden? Vorher. Also mindestens 4. Genau, aber richtig, schon da, bis dahin schreibt Paulus in 2. Korinther 11, 25, 26, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag, eine Nacht in Seenot zugebracht, oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer. Der 2. Korintherbrief wurde ca. 55 bis 57 nach Christus während der zweiten Missionsreise geschrieben, sagt man. Du hast keine Ahnung gehabt, was dich erwartet. Wenn du auf Reise gegangen bist, du wusstest nicht, wie weit du kommst, was dir passiert, welches Wetter dich trifft. Es war mühsam, es war riskant. Wie reisen wir heute auf Missionsreise? Stell dir vor, Barnabas und Paulus wären unsere moderne Welt gewohnt und gingen heutzutage auf Missionsreise. Barnabas, lass uns nach Jerusalem reisen. Okay, Paulus, ich habe hier einen Direktflug mit Superwings nach Jerusalem für 100 Euro. Da kommen wir morgen um 14 Uhr an. Oh Mist, da soll es gerade regnen in Jerusalem. Ah, hier ist noch ein Flug am Abend mit Ryanair. Da haben wir sogar XL-Sitze und 2 Handgepäckstücke. Okay, Barnabas, schick dem Synagogenvorsteher mal eine WhatsApp, wann wir ankommen. Wo übernachten wir? Oh, hab hier über Airbnb ein schickes Apartment in der Nähe der Synagoge gefunden. Oh nee, da ist ja gar kein Starbucks in der Nähe. Wir haben nicht wirklich eine Ahnung davon, wie anstrengend und gefährlich Reisen damals war. Wir stopfen unsere Koffer voll, fahren mit dem Taxi zum Flughafen und sind genervt, wenn der Flug 1 Stunde Verspätung hat. Okay, Vers 1, Apostelgeschichte 13. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist: Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Auf diese Weise vom Heiligen Geist ausgesandt, gingen Barnabas und Saulus nach Seleucia runter und nahmen dort ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Als Helfer hatten sie Johannes dabei. In Salamis angekommen, verkündeten sie die Botschaft Gottes in den jüdischen Synagogen der Stadt. Anschließend durchzogen sie die ganze Insel, bis sie nach Paphos kamen. Dort begegneten sie einem Juden, der ein Magier und ein falscher Prophet war. Er hieß Bar-Jesus und gehörte dem Gefolge von Sergius Paulus, dem Prokonsul der Insel, einem klugen und vernünftigen Mann. Dieser hatte Barnabas und Saulus zu sich eingeladen, weil er sehr daran interessiert war, die Botschaft Gottes zu hören. Doch Bar-Jesus, so hieß er auch, griff die beiden heftig an und versuchte mit allen Mitteln, den Prokonsul vom Glauben abzuhalten. Da blickte ihn Saulus, sein römischer Name ist Paulus, durchdringend an. Vom Heiligen Geist erfüllt, sagte er zu ihm, du Sohn des Teufels, hinterhältig und durchtrieben bist du, ein Feind von allem, was gut und richtig ist. Wann hörst du endlich auf, dich dem Herrn in den Weg zu stellen und seine guten Pläne zu durchkreuzen? Doch jetzt bekommst du die mächtige Hand des Herrn zu spüren. Du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen können. Im selben Augenblick fand sich der Magier in tiefster Dunkelheit gehüllt. Er tappte hilflos umher und suchte jemand, der bereit war, ihn an der Hand zu führen. Als der Prokonsul das sah, kam er zum Glauben, tief beeindruckt von der Lehre des Herrn, die solche Dinge bewirkte. Nun, die beiden gingen immer zunächst in Synagogen. Erstmal zu den Juden. Dann kommt diese Situation hier mit diesem Prokonsul. Und dies ist hier das erste dokumentierte Wunder, das Paulus vollbringt. Interessanterweise nicht eine Heilung, sondern das Gegenteil von einer Heilung. Er lässt diesen Magier blind werden für eine Zeit lang. Nun, du denkst, boah, den hat Gott gestraft hier, diesen Typen. Klar, hat Gott ihn in dem Moment gedemütigt und seine Macht offenbart und hat ihm, sagen wir mal, den Mund verboten. Er sollte aufhören. Aber ist nicht interessant, dass Paulus bei seiner Bekehrung auch erstmal 3 Tage blind war. Genau wie, so ähnlich wie der Typ. Und das hat Jesus gemacht, um Paulus zu helfen. Gott macht nie was, um jemanden irgendwie quasi zu verdammen oder zu strafen hier auf der Erde. Der Magier hatte die Chance, zum Glauben zu kommen dadurch. Er hatte 3 Tage Zeit, darüber nachzudenken, in tiefster Dunkelheit. Gut, dann geht's weiter in Vers 13. Das muss ich jetzt nachlesen, das habe ich mir ja nicht ausgedruckt. Und zwar in Kapitel 13, der Vers 13. So, jetzt sind sie auf dem Weg, jetzt haben sie die Insel verlassen und fahren von Paphos nach Perge. Und da heißt es hier in Vers 13, Paulus und seine Begleiter brachen wieder auf. Sie bestiegen ein Schiff und fuhren von Paphos nach Perge in Pamphylien. Dort trennte sich Johannes von Paulus und Barnabas, während Johannes nach Jerusalem zurückkehrte. Nun, da passiert was. Ja? Dieser Helfer, dieser Johannes, der verlässt die beiden. Auf der Bootsfahrt von Paphos nach Perge, da kam es zum Konflikt. Da haben sich Paulus und dieser Johannes müssen sich ganz schön überworfen haben. Da hat man viel Zeit auf so einer Fahrt, da kann man über alles Mögliche reden, da kommen Gefühle raus, da wird das Erlebte auf der Insel vielleicht stand im Vordergrund, vielleicht war das im Johannes alles, keine Ahnung, irgendwas hat ihm vielleicht nicht gepasst. Jedenfalls in Perge angekommen war, okay, ich bin raus. Nun, interessant ist schon, von Perge, Jerusalem ist irgendwo da rechts unten, das sieht man gar nicht auf dem Bild, ja? Das ist da irgendwo rechts unten. Der ist von Perge nach Jerusalem, ich nehme an, gefahren mit Boot. Zu Fuß wäre das ein bisschen heftig. Also diese Trennung, die war heftig. Ich meine, wenn du das in Kauf nimmst, da hast du guten Grund oder deiner Meinung nach, dich hier zu trennen von den anderen. Okay, dann gehen sie wie üblich quasi in die Synagoge. Es ist leider ein bisschen sehr viel Text, ich fasse das zusammen. Paulus predigt vor allem die Geschichte der Juden. Das Alte Testament von Anfang bis Ende und wie Jesus es erfüllt. Er redet von Auszug aus Ägypten bis bis zu Jesus über viele, viele Stationen. Das predigt er in der Synagoge zu den Juden. Für uns heute als Heiden, 2000 Jahre später, wir haben mit der jüdischen Geschichte des Alten Testaments nicht gerade viel zu tun. Wir sind nicht gerade sehr verbunden damit. Für uns kann es irgendwie heute so wirken, oder Jesus wird vielleicht auch so wahrgenommen, als ob Jesus so plötzlich aus dem Nichts kam, dann da plötzlich vor 2000 Jahren in Jerusalem, da in Israel, gemacht und getan hat, und dann war er auch schon wieder weg. Er behauptet, er war Gott, und dann verschwindet er wieder. Das kann man als Mensch von heute leichter ausblenden. Ja, da gab es mal diesen Jesus, keine Ahnung. Aber wenn man erkennt, dass Gott 1500 Jahre Jesus ankündigt, dass er kommen wird und sein ganzes Volk darauf vorbereitet, dann merkt man, da steckt viel, viel mehr dahinter. Wenn du an Jesus glaubst, dann musst du auch an das gesamte Alte Testament glauben, an die Propheten, an König David, an die Geschichte mit Goliath, an Moses, den Auszug aus Ägypten, die 10 Plagen, die Teilung des Meeres, Abraham, Noah, die Sintflut, Adam und Eva, die Erschaffung des Universums durch Gott, keine Evolution. An das alles glaubst du, wenn du an Jesus glaubst. Nun predigt er, und in Vers 44 heißt es dann: Am folgenden Sabbat kam fast die ganze Stadt zusammen, um die Botschaft des Herrn zu hören. Das ist doch, ich meine, ich weiß nicht, wie groß die Stadt war. Die war sicherlich nicht so groß wie Berlin. Aber trotzdem, es kam fast die ganze Stadt zusammen, um das Evangelium zu hören. Ich stell dir mal vor, einer von uns geht heute Nachmittag zum Alex und predigt dort über das Alte Testament. Wie viele Leute würden dir wohl zuhören? Eine Handvoll? Irgendwann käme die Polizei und würde sagen, komm Junge, komm mal mit oder geh nach Hause. Oder. Aber hier kommt die ganze Stadt zusammen. In Vers 50, Verfolgung. Die Juden von Antiochia hetzten die einflussreichen griechischen Frauen, die sich zur Synagogengemeinde hielten, sowie die Magistratsbeamten der Stadt gegen Paulus und Barnabas auf, zettelten eine Verfolgung der beiden an und sorgten dafür, dass sie aus der Stadt ausgewiesen wurden. Hier werden sie schon vertrieben. Hier werden sie quasi davongejagt. Dann gehen sie aber in Kapitel 14, geht es dann weiter in Ikonium. Dann reisen sie nach Ikonium. In Ikonion, oder ja, in der Bibel heißt es hier Ikonion in der Übersetzung. Ich benutze übrigens immer meistens die neue Genfer Übersetzung. Gingen Paulus und Barnabas genau wie in Antiochia zunächst in die jüdische Synagoge. Sie verkündeten das Evangelium mit solcher Vollmacht, dass zahlreiche Gottesdienstbesucher, Juden wie Nichtjuden, zum Glauben kamen. Doch diejenigen Juden, die nichts vom Evangelium wissen wollten, hetzten die nichtjüdische Bevölkerung der Stadt gegen die Christen auf und schürten Hass und Aggressionen gegen sie. Das muss ich mal vorstellen, da sind die Juden, die die Nichtjuden ja eigentlich in gewisser Weise verachtet haben, hier zwecks der Verfolgung hetzen sie die auf, um gegen die Christen Hass und Aggressionen zu schüren. Trotzdem blieben Paulus und Barnabas noch eine längere Zeit in Ikonion. Unerschrocken verkündeten sie die Botschaft von der Gnade des Herrn. Sie vertrauten auf seine Hilfe, und der Herr bestätigte ihre Verkündigung, indem er Wunder und außergewöhnliche Dinge durch sie geschehen ließ. Die Einwohnerschaft der Stadt spaltete sich in zwei Lager. Die einen hielten es mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Schließlich bereitete die gegnerische Seite Nichtjuden ebenso wie Juden samt den führenden Männern der Stadt und der Synagoge einen Anschlag gegen Paulus und Barnabas vor. Sie wollten die beiden in ihre Gewalt bringen und steinigen. Als Paulus und Barnabas davon erfuhren, flohen sie nach Lykaonien. Sie gingen in die Städte Lystra und Derbe und in die umliegendes Gebiet und verkündeten nun dort das Evangelium. Da unten rechts. Okay. Sie sollten gesteinigt werden. In der ersten Stadt wurden sie vertrieben. Hier wollten die sie schon steinigen, und sie sind gerade noch davon gekommen. Okay, dann lesen wir weiter in Vers 18. Da heißt es, mit diesen Worten konnte Paulus, das ist die Geschichte, das sind diese in dieser Stadt, wo die Leute sagen, oh, der eine ist Zeus und der andere ist Hermes und die wollen sie anbeten und alles Mögliche. Und dann heißt es, Paulus kriegt dann mit, was da los ist. Mit diesen Worten konnten Paulus und Barnabas, wenn auch nur mit größter Mühe, die Volksmenge davon abhalten, ihnen Opfer darzubringen. Aber dann kamen Juden aus Antiochia und Ikonion und redeten so lange auf die Bevölkerung von Lystra ein, bis sie auf ihre Seite gezogen hatten. Ja, du musst dir vorstellen, die sind denen hinterhergereist. Das lassen wir nicht zu, denen gehen wir hinterher. Reisen bis dahin und die hatten auch eine Mission. Ja? Okay, und dann heißt es, daraufhin steinigten sie Paulus und als sie ihn für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Doch als ihn dann die Jünger umringten, kam er wieder zu sich. Er stand auf und ging in die Stadt zurück. Am nächsten Tag machte er sich zusammen mit Barnabas auf den Weg nach Derbe. Dieser Vers, der Hammer, echt. Also er wurde gesteinigt, zur Stadt hinaus geschleift. Dann kam er wieder zu sich und steht auf und geht in die Stadt. Das wirkt so für mich wie so ein Film mit Bruce Willis oder so. Ja. Von Gegnern mit Kugeln, mit Glassplittern, mit allem. Er liegt da am Boden und steht da wieder auf und kämpft weiter. Aber ist, glaube ich, nicht ganz, dass es so war. Was hier beschrieben ist, auch wenn es hier nicht explizit so genannt wird, das ist ein Wunder, was hier passiert. Wenn Paulus so gesteinigt wurde, dass die davon ausgingen, er sei gestorben, ja, dann... Und die denken, der ist tot, und dann geht ein Jünger zu ihm, nachdem sie ihn gesteinigt haben, und die wussten, wie eine Steinigung funktioniert. Und dann geht ein Jünger zu ihm und merkt, er atmet noch. Also wenn er es wirklich so überlebt hätte quasi, und die haben nur nicht gemerkt, dass er nicht ganz tot ist, der hätte selbst heute monatelang im Krankenhaus verbringen müssen, um irgendwann wieder gehen zu können. Aber nicht, er stand auf und ging in die Stadt. Das ist meiner Meinung nach ein Wunder. Nun, jetzt wurde er tatsächlich gesteinigt. In Antiochia haben sie sie vertrieben. Dann wollte man sie steinigen, sie sind davon gekommen. Jetzt wurden sie gesteinigt. Wie hättest du reagiert? Jetzt haben sie uns erst vertrieben. Jetzt wollten sie uns sogar schon steinigen. Oh, ich wette, in der nächsten Stadt, da werden wir dann gesteinigt. Nee, komm, das kann nicht Gottes Plan sein. Hey, das kann doch nicht sein, wir sollen doch nicht gesteinigt werden, dann können wir ja nicht mehr weiterreden. Nee, lass uns irgendeinen anderen Plan machen, wir müssen uns was überlegen. Also, so könnte man menschlich vielleicht damit umgehen. So denken wir oft so, Gott will doch nicht, dass du durch schwere Zeiten gehst. Nein, das will er nicht. Vielleicht doch. Und wenn du hingegeben bist, den Weg zu gehen, da siehst du, Paulus hält nichts auf. Er wusste, ich muss predigen, ich muss das Evangelium verkündigen und ihn hält nicht mal eine Steinigung auf, weil er weiß, Gott ist mit ihm und Gott kann ihm helfen und wird ihm helfen, wenn er das will. Nun, bei dem Ganzen, ich denke auch, wir sehen schon, allein in diesen Kapitelversen, sehen wir, wie der Heilige Geist hier wirkt. Ich meine, die Kraft, die Paulus hat, dieses eben, dass er das hier so überlebt. Dann, was wir am Anfang gelesen haben, in Kapitel 13, da heißt es, das finde ich auch eine sehr erstaunliche Stelle, da heißt es, eines Tages, während die Gemeinde mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Das ist etwas, das können wir uns nicht so richtig vorstellen. Wie ist das abgelaufen? Der Heilige Geist hat gesagt, Barnabas und Saulus gehen jetzt auf Missionsreise. Ah ja. Okay, und deswegen wollen wir uns ein bisschen anschauen, die Rolle des Heiligen Geistes in der Mission, in der Apostelgeschichte. Und zwar beginnt es schon weit vorher, nämlich in Matthäus 1, Vers 18. Ich werde jetzt mehrere Verse hintereinander lesen. Wenn du willst, kannst du versuchen mitzukommen. Wenn nicht, hörst du einfach zu. Ich lese sie alle vor. Matthäus 1, Vers 18. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Das heißt, der Samen, der Marias Eizelle befruchtet hat, kam vom Heiligen Geist. Ich habe gelesen in einer Seite wissenschaftlich sozusagen, bei der Befruchtung werden die Erbinformationen der weiblichen Eizelle und der männlichen Samenzelle neu kombiniert zum Bauplan für einen neuen Menschen. Vom Heiligen Geist kommt das Göttliche, von der Eizelle Marias das Menschliche. Gott wurde Mensch, gezeugt vom Heiligen Geist. Das ist ein starker Beweis für die sogenannte Dreieinigkeit. Übrigens ein Ausdruck, den du in der Bibel nicht finden wirst. Und es gibt auch Leute, die sagen, nee, das gibt's nicht. Aber ich finde, das ist ein ganz starker Beweis für die Dreieinigkeit. Der Heilige Geist zeugt Jesus. Und in Matthäus 3, Vers 16, 17, nachdem Jesus getauft wurde, in dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Jesus wird mit dem Heiligen Geist getauft an dieser Stelle. Und wir wissen auch, sein erstes Wunder tut er danach. Danach beginnt er seinen öffentlichen Dienst. Danach vollbringt er die Wunder, nachdem er den Heiligen Geist empfangen hat. In Apostelgeschichte 2, die Stelle brauchen wir nicht lesen, der Beginn der neutestamentlichen Gemeinde ist komplett dem Heiligen Geist zuzuschreiben. Ein Vers lesen wir aus Kapitel 2, Vers 4. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Sie haben gewartet, Jesus hat gesagt, wartet auf den Heiligen Geist, er kommt und dann wird die Gemeinde gegründet. Der Heilige Geist hat die Gemeinde gegründet. Als Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat waren, als die erste Verfolgung kam, vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen folgende Antwort, dass wir nämlich nicht auf euch hören. Nachdem die Gemeinde von den Drohungen des Hohen Rats unterrichtet wurde, in Kapitel 4, Vers 31 heißt es, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Die Geschichte mit Hananias und Sapphira. Ich glaube nicht, dass Petrus heimlich den Käufer des Grundstücks von Hananias und Sapphira gefragt hat, zu welchem Preis hast du denen das Grundstück? Was hast du bezahlt für das Grundstück? Das ist ja mehr, als was sie mir erzählt haben. Das hat ihm der Heilige Geist offenbart, was da passiert ist. Petrus sagte zu Hananias, warum hast du den Heiligen Geist belogen? Der Heilige Geist hat entschieden, dass die beiden ihr Leben lassen müssen. Die sieben Armenpfleger sollten Männer voll Heiligen Geistes sein. Einer davon, Stephanus, kurz vor seiner Steinigung oder während seiner Steinigung, Kapitel 7, 55. Stephanus aber vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Jetzt brauchen wir noch ein anderes Bild. Okay, die Bekehrung des Kämmerers. Apostelgeschichte 8, 29. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Den Kämmerer hat der Heilige Geist den Kämmerer bekehrt. Der Heilige Geist hat gesagt, ich will, dass der Typ bekehrt wird. Okay, Philippus, geh dahin und ich sage dir, was zu tun ist. Vers 39. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Philippus fand sich in Aschdod wieder. So, hier ist Jerusalem. Hier ist Jerusalem. Die waren auf dem Weg nach Gaza. Und da ist Aschdod. Also irgendwo auf dem Weg da ist Philippus vom Heiligen Geist nach Aschdod versetzt worden. Kannst du dir das vorstellen? Ich nicht so richtig. Der Philippus, das war der Erste, der wirklich gebeamt wurde. In Kapitel 9, Vers 31, die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien erlebte nun eine Zeit der Ruhe und des Friedens. Die Christen wurden im Glauben gefestigt und lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn. Und weil der Heilige Geist ihnen zur Seite stand, wuchs die Gemeinde ständig weiter. Die Bekehrung des römischen Hauptmanns Cornelius, der erste Heide, Kapitel 10, Vers 19 und 20. Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte: Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Steh jetzt auf, geh nach unten, sie werden dich bitten, mit ihnen zu gehen. Folge ihnen ohne Bedenken, ich selbst habe sie geschickt. Kapitel 13, Vers 3, das hatten wir schon, genau, das war, der Heilige Geist sagt, Barnabas und Saulus gehen auf Missionsreise. Apostelkonzil, extrem bedeutende Entscheidung im Weitergang der Gemeinde. Apostelgeschichte 15, Vers 28, der Heilige Geist selbst, oder das steht in dem Brief, der Heilige Geist selbst und unter seiner Führung auch, wir haben nämlich beschlossen, euch nur die folgenden unbedingt nötigen Anweisungen zu geben und euch darüber hinaus keine weitere Last aufzuerlegen. Und der Heilige Geist selbst unter seiner Führung. Zweite Missionsreise, Kapitel 16, Vers 6. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch einen Teil Phrygiens in Galatien. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden. Aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Der Heilige Geist wollte nämlich, dass sie nach Mazedonien reisten, was sie dann später getan haben. Nun, zu Recht könnte man die Apostelgeschichte statt die Taten der Apostel die Taten des Heiligen Geistes nennen. Der Heilige Geist spielt eine herausragende Rolle und ist in der Gemeinde, in den Gläubigen, den Aposteln präsent. Die Apostel wissen um seine Rolle und wissen, dass er sie führt. Sie ordnen sich ihm unter. Der Heilige Geist hat Jesus auf die Welt gebracht. Er hat Jesus am Dienst befähigt. Er hat die Gemeinde gegründet. Er hat sie geleitet und aufgebaut. Eigentlich, wenn man sich das recht überlegt, ist es völlig logisch. Denn wer denn sonst soll die Gemeinde Gottes auf Erden aufbauen, wenn nicht Gott selbst? Menschen? Der Heilige Geist ist Gott, ist Jesus. Und wie Jesus gesagt hat, er geht, dafür kommt der Heilige Geist. Ohne die Führung des Heiligen Geistes kann keine Gemeinde auf der Welt eine Gemeinde Gottes sein oder werden. Es gibt so viele Gemeinden auf der Welt, allein schon in Berlin. Das allein Entscheidende ist, wird eine Gemeinde vom Heiligen Geist geleitet und aufgebaut. Deshalb die Frage an uns: Wie präsent ist der Heilige Geist in unserer Gemeinde? Wie bewusst nehmen wir ihn wahr? Nun könnte man sagen, wir haben ja nicht so eine krasse Offenbarung und Wirkung des Heiligen Geistes gehabt, wie die erste Gemeinde da an Pfingsten, und haben nicht solches Wirken und Wunder gesehen und erlebt, wie in der Apostelgeschichte beschrieben. Und wenn wir auf dem Alex das Alte Testament predigen würden, dann würden wir Berlin kaum zu einer Spaltung bringen. Das zeigt doch aber umso deutlicher, wie sehr wir auf den Heiligen Geist angewiesen sind. Deshalb hat Gott einen Plan. Deshalb lesen wir noch ein paar Verse aus der Offenbarung. Und zwar, hier spricht Jesus, nicht Paulus, nicht Petrus, Jesus spricht hier selbst zu den sieben Gemeinden, die sogenannten Sendschreiben. Und wir lesen zwei Verse, die Jesus zu jeder Gemeinde sagt. In Offenbarung 2, Vers 2, 19, 3, 1, 8 und 15. Zu Smyrna und Pergamon sagt er diesen Satz nicht wortwörtlich, aber sinngemäß. Da sagt Jesus: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Das kann Jesus zu jeder Gemeinde auf dieser Welt sagen, zu jedem Zeitpunkt. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Wie fühlt sich das an für uns? Das kann Jesus genau über uns sagen. Jesus weiß ganz genau, wie wir leben, was wir tun, als Gemeinde, als Individuen, jeden Tag, jede Woche. Jesus sieht dich jeden Tag und weiß, wie du lebst und was du tust. Nun ist es jetzt recht unwahrscheinlich, dass wir einen Brief von Jesus bekommen, in dem er uns als Gemeinde ganz persönlich anspricht, wie diese sieben Gemeinden. Was nun? Zu allen Gemeinden sagt Jesus wörtlich, und das sagt er, genau diesen Satz sagt er zu allen Gemeinden in Kapitel 2, Vers 7, 11, 17, 29 und Kapitel 3, 6, 13 und 22. Zu allen sieben Gemeinden sagt er, wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Nun, klar, wir kriegen keinen Brief, aber der Heilige Geist spricht zu jeder Gemeinde, auch heute. Anders kann es auch gar nicht funktionieren. Keine Gemeinde macht alles richtig oder versteht alles komplett von Anfang an. Das ist unmöglich. Wir sind Menschen. Aber der Heilige Geist kann und will jede Gemeinde auf den rechten Weg bringen. Sie muss nur dies beachten und tun. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wenn Jesus das so deutlich anmahnt, ist es sicherlich extrem wichtig, das zu beachten und das vor Augen zu haben. Und sicher ist es auch so, dass das nicht selbstverständlich ist, dass das eine Gemeinde auch tut. Der Heilige Geist kann und will unsere Gemeinde leiten, sie aufbauen. Und wenn wir darauf hören, was der Geist der Gemeinde sagt, der Heilige Geist kann und will Dinge tun, von denen wir nicht zu träumen wagen, dann werden wir die Fortsetzung der Apostelgeschichte erleben. Der Heilige Geist hat sich nicht geändert seitdem. Vielleicht denkst du, ja, ich will hören auf das, was der Geist der Gemeinde sagt. Nun, fang vielleicht erstmal an, auf das zu hören, was der Heilige Geist dir in deinem Leben sagt. Ich bin sicher, er hat dir eine Menge über dein Leben zu sagen. Höre auf das, was der Geist dir in deinem Leben sagt. Lass uns dafür beten, dass wir auf den Heiligen Geist hören, in unserem persönlichen Leben, in der Gemeinde. Und wir werden erleben, wie der Heilige Geist diese Gemeinde in einer Art und Weise aufbaut, die wir uns nicht vorstellen können. Diese Kraft, die wir nicht haben. Der Heilige Geist hat die Kraft. Wenn wir das lesen, Apostelgeschichte, auch was wir heute gelesen haben, Kapitel 13, 14, denken wir nur, wow, Wahnsinn, Wahnsinn, was da passiert. Aber es ist der Heilige Geist und er ist heute auch da. Und er setzt das fort, was Jesus begonnen hat. Und er hat bis heute nicht damit aufgehört. Jesus lässt uns nicht allein. Er will bei uns sein, er will diese Gemeinde aufbauen und er hat eine Kraft, die wir uns nicht vorstellen können. Wir haben sie nicht. Amen.